Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, hier eine kleine Anmerkung vorab. Die Arbeit meiner heutigen Gästin Katharina richtet sich vor allem an Cis-Frauen und heterosexuelle Paare und das ist auch das Vokabular, was wir in dieser Folge benutzen werden. Aus meiner queeren Perspektive stolpere ich da selber manchmal über Worte oder Zusammenhänge und gleichzeitig habe ich ganz, ganz viel Schönes aus der Arbeit mit Katharina mitgenommen und ganz viel gelernt und sehe, welche schönen Effekte sie auf ihre Teilnehmerin hat und habe sie deswegen eingeladen, ein paar ihrer Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge nach anderthalb Jahren von The Mermaid Project. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mermaid Project, ein kleiner Podcast über Liebe und Beziehungen, ein kleines Projekt aus Neugierde. Nach langer Zeit gibt es eine erste Folge wieder und hier einen ganz tollen Gast bei mir. Ich frage dich als erstmal, hallo, wer bist du denn?
Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich erstmal bei der Wiederaufnahme die erste Gästin sein zu dürfen. Mein Name ist Katharina. Ich laufe sehr häufig unter die Katharina von der Liebelei, als wenn das so mein Nachname wäre. Aber das ist irgendwie auch ganz schön. Katharina von Liebelei, meine Arbeit oder meine Berufung adelt mich.
Da hatte ich schon mal jemand unter Katharina Liebelei eingespeichert.
Ja, klar.
Und
ja, ja.
Aus Versehen da einen Brief hingeschickt.
Ich habe auch schon Sachen geschickt bekommen für Frau von Liebelei. Das ist schon auch passiert.
Ja. Mir ist es nämlich letztens auch passiert, dass ich eine Freundin, die ich an einem Strand kennengelernt habe, mit dem Strand als Nachnamen eingespeichert habe und dann aus Versehen das als Nachnamen eingetragen habe. Und der Brief kam dann halt nicht an, weil es war nicht ihr Nachname. Sehr gut. Magst du noch ein bisschen was dazu sagen, aus welcher Perspektive du heute sprichst?
Aus meiner. Und die ist gefärbt und geprägt von der Liebelei. Und die Liebelei ist im Grunde ich bin auch nach fast jetzt seit 8-jährigen Bestehen der Liebelei immer noch nicht sicher, wie ich es nenne, ob es ein Startup, eine Firma, ein Unternehmen. Auf jeden Fall ist es ein Herzensprojekt auch, das ich gemeinsam mit meinem, ja, man muss mittlerweile sagen, Lebenspartner, leite, führe durch Liebe, durch Luste, wie ich auch gerne sage. Und bei der Liebelei dreht sich eben alles um die Liebe, um die Selbstliebe, um natürliche Sexualität, um Genuss, um Witz, um Selbstfindung, Selbsterkenntnis. Ja. Und aus diesen ganzen Perspektiven, da komme ich her.
Sehr gut. Und schön. Genau, so haben wir auch zu der Beziehung zueinander. Wir haben uns über die Liebelei kennengelernt. Ich habe einen Online-Kurs und ein Retreat bei dir gemacht.
Bei welchem Online-Kurs warst du denn dabei?
Bei Tantric Woman.
Bei dem längeren auch?
Ja, ja. Bei dem ganz am Anfang. Also genau, erste Version direkt eingestiegen. Und alles nochmal nachgemacht danach. Sehr gut. Und die erste Eingangsfrage ist auch immer noch, welches das nächste Gewässer ist. Wir sitzen nicht nah, aber in der Nähe der Spree, weil wir einfach bei mir im Wiki-Zimmer sitzen, auf dem Boden mit Rosentee und Teppichen.
Ja, die Spree ist jetzt am nächsten, aber ich bin ja sehr nah des Landwehrkanals. Für mich, ich wohne ja am Kotti, zwischen Kotti und Landwehrkanal und bin deswegen fast täglich da am Gewässer.
Am Gewässer, sehr gut. Auf einem, ich dachte gerade, das geht mit Lautstärke nicht, aber auf einem Tretboot aufnehmen, auch, das wäre auch mal schön. Das wäre auch ein schönes Ambiente.
Ja, bonne chance.
Ja, die Umgebung wäre, glaube ich, schwierig mit der Aufnahme. Gut, wir kommen zur ersten Frage. Und zwar, du machst ja quasi Pionierarbeit, aus meiner Sicht, würde ich sagen. Du gehst niemandem hinterher, sondern du gehst in eine neue Richtung, die so, glaube ich, also ich kenne niemanden, der diese Arbeit macht. Es gibt mittlerweile, finde ich, immer mehr auch Instagram-Profile, die ähnliche Arbeit machen. Aber als ich euch damals entdeckt habe, war es auf jeden Fall so sehr erst einzigartig. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie fühlt sich das an, so
einen komplett neuen Weg zu bauen.
Ah. Oh, und jetzt gehe ich zurück. Walking down the memory lane. Also erstmal lieb von dir, danke, mich so zu krönen ein bisschen. Wie hat sich das angefühlt? Es war aufregend natürlich, ganz dolle. Und es war sehr auch gefüttert von Lust und eben genau davon, von diesem Pioniergeist und auch dem Abenteuer oder wenig beschrittenes Land zu betreten und zu pflegen und zu pflanzen. Aber es war auch viel mit Zweifeln behaftet. Die Liebelei wurde gegründet von Ferdinand und mir vor jetzt 8,5 Jahren. Wir kannten uns selber damals zu dem Zeitpunkt ein knappes halbes Jahr. Ich kam absolut frisch gebacken aus dem Studium heraus. Ferdinand hat vorher selbstständig gearbeitet, aber in der Dienstleisterbranche. Und das heißt, niemand von uns hatte echte Erfahrung darin, ein Unternehmen oder ein Business zu gründen. Also wir hatten weder das Knowledge und auch nicht das Geld. Und wir sind tatsächlich, also wir haben das damals mit Hartz IV gegründet, mit kleinem Gründungszuschuss, der war, naja. Aber wir bieten Joni-Eier an, die anders aussehen als überall sonst. Die haben so eine wunderschöne Goldkette und wir haben uns praktisch ein neues Design ausgedacht, weil der Liebelei auch Ästhetik sehr wichtig ist.
Würde man nicht meinen.
Und das war ein krasser Prozess, das so durchzugehen, wie das, wie dieses Produkt entwickelt wird. Also ein neues Produkt auch zu entwickeln und auch die ersten Fehlschläge in dieser Produktentwicklung. Und es gab auf jeden Fall echt viele Momente im Freundes- und auch im Familienkreis, die dann gesagt haben, ach Mensch, komm, hör, toll, dass ihr es probiert habt, aber willst du jetzt nicht doch mal einen richtigen Job machen? Weil tatsächlich habe ich in meinem Leben noch nie Lohn gearbeitet. Mhm. Also es ist eine Erfahrung, die ich nie gemacht habe. Und das war natürlich sehr ungewöhnlich, glaube ich, auch von außen. Das Jobcenter fing dann auch tierisch Stress zu machen, so nach einem Jahr. Das heißt, es hatte auch sehr viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Und ich glaube, ich hätte an irgendeinem Moment tatsächlich aufgegeben, wenn da nicht Ferdinand gewesen wäre. Der hat einfach richtig knallhart durchgezogen und hat das sehr bemutet einfach und hat mich damit hochgehalten. Ich glaube, ich wäre eingeknickt an irgendeiner Stelle. Aber deswegen, es war aufregend, aber es war auch sehr überfordernd und ob das wirklich was wird. Und dann kommt die Webseite und dann geht das online. Und ich habe das neulich auch in einem Post geschrieben. Ich werde nie vergessen, wie diese erste Bestellung einging. Und das so ein völlig abgefahrenes Gefühl gewesen ist, dass jemand etwas kauft, das wir entwickelt haben und dass das wirklich passiert. Naja, das war schon sehr aufregend. Und dann immer wieder halt die Liebelei neu weiterzuentwickeln und mit unseren eigenen Bewegungen und Forschungsfragen zu verknüpfen und weiter wachsen zu lassen. Ja, da gehört schon eine gute Portion Mut und vielleicht auch Naivität dazu.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was mich auch gerade einfach sehr viel beschäftigt, ist, wenn ein Rückschlag kommt, also euer Instagram-Profil wurde
permanent
dauernd gelöscht. Und ich sehe ja, wie du öffentlich damit umgehst oder wie du dich dazu positionierst. Und mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie du, gerade wenn man so Pionierarbeit macht, was das emotional mit einem macht, wenn man so Rückschläge bekommt. Und wie du damit umgehst.
Also diesen ersten Rückschlag habe ich ja vorhin schon angedeutet, wenn die ersten Produkte irgendwie, wenn die Fehler behaftet sind und da einfach, das einfach so ermüdet auch oder die Hoffnung so ein bisschen flöten geht. Und da war das, wie gesagt, gut, nicht alleine zu sein. Und da, glaube ich, auch so ein bisschen die männliche Perspektive reinkommt, einfach weiterzumachen. Mhm. Dem Widerstand sich entgegenzusetzen, weil ich habe tatsächlich immer noch auch bis heute so dieses, was richtig ist, ist leicht. Ja, das ist so ein ganz tiefer Glaubenssatz immer noch aus meiner Oberspiri-Zeit. Den habe ich schon auch immer noch irgendwo drinne, dass die richtigen Dinge fügen sich. Und das ist auch eines meiner schönsten Glücksgefühle, wenn Dinge sich fügen. Mhm. Und so zu kämpfen für etwas widerstrebt mir eigentlich doch sehr. Weil ich wenig Erfahrung damit eigentlich gemacht habe. Die Liebelei aber tatsächlich halt schon. Das ist so das eine große Beispiel, wo ich sage, dieser Kampf hat sich gelohnt. Ja. Und als diese erste große Sperrung kam von Instagram mit dem Liebelei-Account damals, weiß ich nicht, 4 Jahren, es waren 16.000 FollowerInnen, ich weiß, das ist für viele auch nicht viel, aber das war damals sowieso auch nochmal anders mit den Zahlen und es ist einfach der wichtigste Account für so eine kleinen, für so ein kleines Business, das jetzt keine Kohle hat, um irgendwelche Anzeigen zu schalten etc. pp. Das war heftig, das war wirklich krass, weil es auch so ungerecht war. Das war eigentlich, was mich am allermeisten gekratzt hat. Und also diese Ungerechtigkeit, die uns da widerfahren ist und dann auch die Hilflosigkeit, weil dieser Megakonzern, der über berufliche Existenzen, politische Positionen, also der entscheidet über das Weltgeschehen und aber eben auch über private Einzelschicksale, dass es da keinen Ansprechpartner gibt und dass das überhaupt erlaubt ist. Also ich habe mich unfassbar empört auch einfach darüber, über diese Willkür, die uns da widerfahren ist. Und letzten Endes ja auch, deswegen auch die Wut, dass das deswegen passiert ist, weil wir Sexualität dargestellt haben auf eine Art und Weise, die nicht gewollt ist. Mhm. Weil sehr viele schrieben mir damals und haben gesagt, ey, das kann doch gar nicht sein, dass ihr gesperrt werdet. Hier gibt es so viele Accounts, die sind so krass pornoös. Und die haben zig Millionen FollowerInnen teilweise. Wie kann das sein? Und die Antwort ist leider denkbar simpel. Dass diese Sperrung passiert, weil dich konstant Menschen, Männer vorrangig, aber es waren auch zwei Frauen, ich habe diese Back-Info tatsächlich irgendwann bekommen, einen ständig melden. Und es geht darum, dass ich damals und eben viele Kolleginnen auch, ja, die gesperrt worden sind, das war so eine ganze Phase der Hexenjagd eigentlich, Sexualität, vor allen Dingen weibliche Sexualität aus einem dass wir uns selber gehören, aus einer selbstermächtigten Position präsentieren und nicht wie die anderen Accounts, wo Frauen sich selbst sexualisieren und aber das Gefühl der Verfügbarkeit für den Rezipienten suggerieren, sondern dass mir gehört mein Körper, aber der gehört nicht dir und du kannst darüber nicht verfügen. Und das ist eine Perspektive, die bis heute sehr unpopulär ist, würde ich sagen. Und daran hat sich bisher immer noch nicht sehr viel geändert.
Ja, geht auch gerade eher wieder zurück.
Genau, es geht gerade eher wieder zurück. Juhu.
Jetzt, die nächste Frage wäre ein bisschen, aber ich glaube, du hast sie auch schon ein bisschen beantwortet, so ohne was würde diese Arbeit nicht funktionieren?
Also deine ohne meinen Ferdinand.
Das habe ich jetzt schon gedacht.
Der Oberkitsch. Ja, aber das stimmt. Also gleichzeitig muss ich da ja auch sagen, dass ich bin ja immer wieder auch beeindruckt, dass wir überhaupt noch unsere Köpfe haben. Weil zusammen mit dem Partner zu arbeiten, ist eine Herausforderung. Und das haben mir damals auch ganz viele gesagt, mach das auf gar keinen Fall. Mhm. Ich wollte das auch überhaupt nicht. Ich hatte Jahre davor so eine, wie man heute sagen würde, toxische Beziehung mit der krassesten Verschmelzung und so weiter. Und mir war das ein ganz großes Anliegen, selbstständig zu sein und dass jeder noch so sein eigenes Leben hat. Und das absolute Gegenteil ist ja nun passiert. Und alle haben zu mir gesagt, das funktioniert nicht, ihr trennt euch über kurz oder lang. So, daran geht eine Beziehung vor die Hunde. Und es gibt natürlich sehr, also der meiste Streit, den wir haben, ist im Grunde wegen der Arbeit oder sind unzufrieden, also sind die ganz großen Klassiker, die auch im Zusammenleben wahrscheinlich sonst mehr passieren. So dieses, ich habe all das gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe das viel schneller gemacht. Also diese Profilierungsgeschichten, glaube ich, weil wir haben ja auch keinen Chef. Es gibt niemanden, der uns Punkte gibt oder uns irgendwie befördern könnte. es ist nichts ausgelagert. Das verhandeln wir alles untereinander. Es gibt auch keine klare Aufgabentrennung.
Ah, krass.
Okay. Nein, es gibt keine Aufgabe. Also wir haben gemeinsame Kasse seit Anbeginn. Es gibt null Trennung und es gibt keine klare Struktur. Wir haben auch keine klaren Arbeitszeiten. Also alles wird ständig neu verhandelt, auch zwischen den verschiedenen Projekten, die auch verschiedene Aufmerksamkeitsbedürfnisse und Prioritäten haben. Genau, und trotzdem, also es gäbe, ohne einander gäbe es die Liebelei nicht. Ja, und ansonsten sind natürlich die Menschen unfassbar wichtig. Die FollowerInnen bei Instagram, wobei das ja immer schwieriger geworden ist und ich auch mittlerweile echt immer weniger mache, weil es einfach so frustrierend ist. Aber auch über den Newsletter. Also wer wirklich interessiert ist an den weiteren Angeboten und der Arbeit und Inspiration, ist immer die safeste Geschichte, sich in den Newsletter einzutragen. Und auch die Arbeit mit den Menschen. Also genau, du warst beim Retreat und zu beobachten, wie Frauen und Paare so aufblühen, das ist wunderschön. Und ohne dem wäre es auch schwierig.
Das glaube ich, ja. Ja, ich war beim Retreat auf jeden Fall auch einfach wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie du den Raum so gehalten hast, weil ich schon auch auf ein, zwei anderen, also ich war auf so einem Konsens-Workshop vor zwei Jahren und es war grauselig. Also es war wirklich grauselig. Ich fand es richtig, richtig schlimm. Und ja, ich war sehr beeindruckt davon, wie du das so gehalten hast und wollte da auch einmal fragen, so gab es so, oder was würdest du sagen, war vielleicht so ein Schlüssel, um in diese Rolle reinzuwachsen? Mhm.
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich auch schon gestellt habe. Also prinzipiell würde ich sagen, dass ich einfach auch das Glück hatte, bei guten Ausbildungen selber gewesen zu sein, mit Menschen, die mich auch inspiriert haben, wo ich manchmal auch in schwierigen Situationen an diese Menschen denke und mir wirklich frage, was würden die jetzt tun? So, also so ein bisschen diese Energie zu channeln. Ansonsten glaube ich, tatsächlich ist es mir ein bisschen auch in die Wiege gelegt. Ich habe mit 19, 20, 21 auch schon eine Theatergruppe geleitet während meines Studiums. Also es ist ja jetzt keine Sexualarbeit, aber es ist trotzdem eine sehr intime Arbeit, in einem Impro-Theater und Menschen zu begleiten und da eben auch den Raum zu halten und zu führen oder anzuleiten. Und dann könnte man höchstens noch sagen, ich bin ja ein Lehrerkind. Komplettement. Also meine Eltern sind geschieden, alle Partner, alle neuen Partner, Ex-Partner,
Alle Lehrer.
Alles Lehrer. Wow. So, also und heute unterrichte ich auch. Also großen Teil meiner Arbeit ist ja Unterrichtsarbeit. Letzten Endes bin ich auch Lehrerin geworden, nur finde ich viel besser, weil die Menschen Lust darauf haben und und ich für mich sehr interessante Inhalte teilen kann.
Nicht im Zwangskontext Schule.
Ja, genau. Einfach mit freiwilligen Menschen zu arbeiten, die sich auch selber reflektieren können, das war mir sehr wichtig. Ja. Deswegen wäre für mich der Lehrerinnenberuf, für mich der Lehrerinnenberuf keine Option gewesen.
Ja, das war für mich auch immer sehr klar. Also ich unterrichte ja auch relativ viel, aber nur wenn ich mal einen Tag in der Schule Projekt hatte oder so, ich fand das einfach immer schon schlimm in diesem Gebäude zu sein und in diesem System.
Ach, einfach SchülerInnen, die gar keinen Bock haben.
Ja, so. Das auch. Und auch, wo ich immer denke, so, ich kann es auch so verstehen, dass sie keinen Bock haben zu den Sachen. Also ja, vor allen Dingen dann irgendwie Jugendliche. Naja, jetzt nochmal zurück. Auch du hast ja selber Ferdinand angesprochen und wie lange ihr schon zusammen seid. Und ich möchte gerne nochmal auf den, also dass die Gleichzeitigkeit von Selbstliebe und Beziehungsliebe gerne eingehen, weil in der zweiten Folge vom Podcast vor drei Jahren, hat eine befreundete Person von mir gesagt, dass die Person, wenn sie in Beziehung ist, die Selbstliebe runtergeht, weil dann quasi jemand anders ist und man sich so ein bisschen ausruht. Und dann, als ich da mit jemandem drüber geredet habe, war die Person, ja, ist doch dieses klassische Bäuchlein und sowas. Aber das meine ich noch nicht mal.
Ja, das ist jetzt auch kein Anzeichen für mangelnde Selbstliebe, ja, oder?
So genau.
Kleine Bequemlichkeit.
Total. Und das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht dieses gehen lassen, sondern ja, wie man eine gute Gleichzeitigkeit haben kann mit sich selbst und auch jemandem anderen.
Genau, ich glaube, das wichtig, also wie ich, deswegen ist, glaube ich, wichtig zu sagen, was meinen wir mit Selbstliebe an der Stelle? Und ich würde, da gibt es natürlich eine sehr lange und ausführliche Antwort drauf wahrscheinlich, aber ich würde vor allen Dingen sagen, diese Eigenverantwortung zu behalten. Nicht alles auszulagern. Gerade in Partnerbeziehungen, die über einen längeren Zeitraum gehen, gibt es so etwas wie Funktionsübertragung, Verhaltensdynamiken, die völlig abhängig sind vom anderen. Also so klassisches Beispiel, ich sage immer die Avocado, der Advokat Diaboli. Ja, also praktisch immer so in die andere Position zu gehen, was der andere meint. Also ich finde, sich selber so zu vergessen, was ist eigentlich meine Meinung, was ist eigentlich mein Verantwortungsbereich auch und auch nicht die andere Person dafür verantwortlich zu machen, mich glücklich zu machen. Und das ist ja, glaube ich, was sehr viel passiert in Beziehungen. Für mich war genau das auch ein sehr wichtiger oder der treibende Punkt, warum ich 2,5 Jahre vor Ferdinand bewusst gewählterweise Single gewesen bin, weil ich davor klassische Serienmonogamistin war und es für mich absolut unvorstellbar war, nicht in Beziehung zu sein. Ich habe dafür auch mangelndes Material in Kauf genommen. Und habe dann irgendwann, dann gab es bei mir einen großen Punkt. Ich bin dann sehr krank geworden mit einer Autoimmunerkrankung. Und das hat bei mir tatsächlich, das ist ja auch so dieses Klischee, aber das Klischee kommt nicht von ungefähr. Aus dieser Krise entwuchs dann diese Erkenntnis, dass ich noch nie auf eigenen Füßen gestanden habe. Es war tatsächlich auch eine Krankheit, die meine Beine beeinträchtigt hat und ich nicht laufen konnte. Also, haha. Und das war für mich ein sehr wichtiger Punkt, dann wirklich einfach mal erst Single zu sein und dann auch für einen beträchtlichen Anteil zu sagen, ich date auch nicht, ich habe keinen Sex, ich gehe in ein Zölibat, ich betrachte auch nicht jeden Mann als potenziellen Partner und nehme mal so diese Checkliste irgendwie raus. Und ich sag immer, Ferdinand war, glaube ich, meine Belohnung für diesen Prozess, den ich da gemacht habe und innerhalb der Beziehung. Und ich glaube, da haben wir einfach Glück durch diese Vorarbeit von mir, weil das ist wirklich ein Ding, darüber hatten wir auch am Anfang sehr viele Streits, also wir hatten zu Beginn sehr viele Dynamiken, weil er eine sehr große Verschmelzungsfantasie hat und ein sehr anderes Nähebedürfnis. Ich auch, aber ich habe auch ein sehr großes Autonomitätsbedürfnis, was vielleicht auch aufgrund dieser Erfahrungen entstanden ist. Und das war eine Aushandlung über so 2 Jahre, würde ich sagen. Und für uns war, glaube ich, tatsächlich ein großer, wichtiger, auch natürlich mit Schmerzen und mit sehr vielen Gesprächen verbundener Punkt, die Beziehung wirklich auch zu öffnen. Weil dann beide auf eigenen Füßen stehen mussten und dann auch zu schauen, wie können wir trotzdem zusammen sein innerhalb dessen und haben da auch die wichtigen Punkte gefunden, die wichtig sind oder die unerlässlich sind. Die wichtigen Punkte, die wichtig sind. Ich glaube, es sind diese Sachen, dass du schaust weiterhin, was dich interessiert, was dich auch vorher interessiert hat, was auch deine Meinung ist. Dafür gehört auch wahnsinnig wichtig dein eigener sozialer Kreis. Dich auch in diesen verschiedenen Rollen zu erleben, in den verschiedenen Anteilen. Du bist ja mit jedem Menschen ein bisschen anders. So, ja? Und das erachte ich als sehr, sehr wichtig und auch Dinge mal alleine zu machen. So ungefähr.
Okay.
Und auch bereit zu sein, nicht die gleiche Meinung zu haben. Und das auch die Freude daran, das auch zu diskutieren, die Freude auch daran zu haben, dass dein Partner, deine Partnerin eine andere Meinung hat oder andere Empfindungen hat und nicht diesem Trugschluss zu verfallen, wenn wir nicht das Gleiche denken, dann passen wir wohl nicht zusammen. Ich meine, es gibt natürlich sowas wie Core Values. Nichtsdestotrotz, also auch Unterschiede auszuhalten und eigentlich sogar schön zu finden.
Ja, ich glaube, für mich ist es jetzt, ich bin ja auch sehr lange schon Single und wenn ich wieder ins Dating so einsteige und jemanden kennenlerne, merke ich immer, oder so in den Zeiten auch, wo ich gedatet habe, habe ich irgendwann so gemerkt, dass ich bei Dates immer so abgeklopft habe und es aber so ein bisschen zu sehr einfach direkt am Anfang schon so Sachen abgeklopft habe und das jetzt mir gerade wieder abgewöhne und erstmal zu gucken, weil dann habe ich irgendwann es war in einem Podcast oder so, hat einfach eine Person geschrieben, so, es geht ja erstmal darum, Gemeinsames zu finden,
ja,
bevor man ja dann wieder Sachen finden kann, die einen unterscheiden.
Total. Und auch, wir neigen ja dazu, dann so kontextbefreit Dinge zu betrachten. Und gerade wenn du dann nur die Schwachstellen oder die Unterschiede so findest und das auch dann vielleicht noch gar nicht verstehst, woher der Mensch kommt, warum der so ist oder die so ist, dann ist es wie ein Hashtag, den du einfach cancelst.
Ja.
Aber da gehört ja eine Geschichte dazu.
Ja, genau. Also gleichzeitig gibt es so ein paar Sachen, wo ich so denke, da brauche ich halt eine Geschichte
sicherlich
zu.
Sicherlich, natürlich.
Aber, genau, ich merke aber immer so, wenn man dann, es gibt auch so ein lustiges Lied, wo dann die ganze Zeit gesungen wird, ich habe Angst, dass du was Dummes sagst und dann finde ich dich nicht mehr so toll, man will ja gerne andere Leute toll finden und dann sitzt man aber trotzdem immer so ein bisschen auf heißen Kohlen, dass also nichts passiert. Umso schöner ist, wenn es nichts kommt oder erst später. Oder man dann halt schon so weit ist, dass man es ausdiskutieren kann und da irgendwie genug Gemeinsames einfach schon ist. Ja. Ich würde eine Anschlussfrage noch quasi ans Retreat stellen, beziehungsweise du hast mir eine kleine Hausaufgabe ja mitgegeben. Und die Hausaufgabe war ja sanfter mit mir zu sein. Und da wollte ich dich einmal fragen, wie dein Verhältnis zur Sanftheit ist, ob das für dich auch ein Thema war und wenn ja.
Ach, immer noch, immer oder wieder.
Und wie, was wären so Beispiele oder
Also was ich mit Sanftheit erstmal so meine, ist, ich glaube, auch Güte mit sich selber zu haben. Also bei Sanftheit denken wir ja auch erstmal so an physischen Umgang mit uns selber, den meine ich auch. Das fängt schon bei der, also ganz praktisch bei der Yoni-Ei-Praxis an, wenn ich Menschen im Laden habe oder E-Mails bekomme oder bei Retreats oder Workshops, dann ist immer so, ach, dann stecke ich mir das Ei rein. Ja, bestenfalls nicht. Also ja, aber nein. Mhm. Und das zeigt einfach schon, wie wir mit uns selber umgehen. Und Sanftheit ist im Grunde die Erinnerung, dass wir mit uns selber so umgehen, wie wir uns eigentlich wünschen würden, dass andere mit uns umgehen und wie wir mit unseren liebsten Menschen auch umgehen. Also genau, diesen physischen, sanften Umgang mit sich selber, sich auch nicht so, also ja, einfach zärtlich mit sich selber zu sein, vielleicht da sogar auch eine Praxis zu haben. Auch, also ich bürste mir zum Beispiel täglich die Beine ab und habe dann so eine Creme. Und das auch, das sind so schöne kleine Rituale der sanften Selbstberührung. Auch bei der Masturbation übrigens. Also ich habe jetzt über die Jahre sehr viele Frauen masturbieren sehen und bin manchmal schon auch so, hui, wie hart sich manche auch anfassen. So. Mhm. Wie wenig Sanftheit da teilweise auch vorhanden ist. Und dann ist es natürlich auch der Umgang mit mir selber. Wie schaue ich mich im Spiegel an? Und da gibt es auch für mich gute und schlechte Tage. Und auch, also so tausend Sachen, ne? Ich habe gestern zum Beispiel, wollte ich voll viel machen und habe das nicht geschafft. Da war wie eine Blockade. Und dann bin ich natürlich sauer auf mich. Und dann kommen ja diese ganzen Meta-Geschichten. Dann schmeißt man noch weitere Pfeile auf sich, weil man unzufrieden mit sich ist. Und dann aber einfach diese Güte mit sich selber zu haben. Und ich glaube, Güte ist ein sehr großes Stichwort im Umgang mit sich selber. Nicht diese Perfektion zu erwarten. Und ich glaube, dass da auch hilft, manchmal so das innere Kind in sich zu visualisieren. Da hat jeder auch so ein anderes Alter. Da kann man auch so sehr schöne angeleitete Meditationen machen und schauen, wo man so gerade ist. Mhm. Welches Alter das innere Kind hat, das wandelt sich auch häufig mit den Themen. Und an dieses innere Kind zu denken, weil automatisch eine ganz krasse Fürsorge ist da auch ein wichtiges Wort, entsteht für uns selber. Fehlertoleranz, ganz, ganz vieles, was dazugehört.
Ja, ich habe das auch ganz krass gemerkt, weil ich komme ja auch aus, also komme ja aus dem Zirkus und auch aus Richtung Leistungssport, ja, natürlich. Und habe das auch schon ein bisschen vor dem Retreat, aber auch nach dem Retreat nochmal festgestellt, wie ich mich eben selber anfasse, weil ich mich super viel massiere und das auch immer schon mache, aber es immer ein Kneten, ein Durchkneten, festes Anfassen ist. Weil ich aber auch festgestellt habe, dass so sich selber sanft anfassen, mhm, für mich noch mehr mit dem Glaubenssatz verknüpft ist, das will ja sonst keiner machen. Mhm. Also, so, dass es noch mehr irgendwie ist, es ist, also ganz, ganz gemein, aber irgendwie armseliger, das machen zu müssen. Weil es irgendwie, also so ist es.
Weil du damit mehr mit deinem Single-Sein konfrontiert,
ja,
bist?
Ja, genau, ich glaube irgendwie, genau, und bestimmt auch, was du gesagt hast, weil man das so, weil es so ungewohnt ist, sich selber, mhm, irgendwie anzufassen und das quasi ist, was man eigentlich auch von jemandem anlassen möchte, mhm, und, mhm, weil, und so dieses feste Massieren halt auch aus der Sportmassage kommt. Mhm,
das hat ja eine
auch,
Funktion.
Genau, es, mhm, hat eine Funktion, es hat was Muskuläres, mhm, und klar kann ich mir dann sagen, ja, es dient auch zur Entspannung, aber dann muss ich auch immer so sehr ehrlich mit mir sein, dient das gerade wirklich der Entspannung oder denke ich halt, ja, ich will mich entspannen, damit ich dann trainieren gehen kann. Mhm. So, also dann hat es wieder so was Funktionales und allein so Gesichtseincremen merke ich immer so, man patscht sich dann halt so ins Gesicht und letztens hatte ich auch eine Situation mit einem Date und der hat mich so angepatscht und ich war so richtig entrüstet,
ja,
dass jemand mich so anfasst. Und dann dachte ich so, ja gut, selber fasse ich mich auch, hm, immer wieder so an. Genau, und das war irgendwie ein interessanter Spiegel, das zu merken, ja, wenn bei jemand anders entrüste ich mich und bei mir selber nicht. Und so wie ich andere, also wenn ich anderen erlaube, mich anzufassen oder das will, dann habe ich ja auch mittlerweile, zum Glück, einen höheren Anspruch als früher. Ja. Und dass man den dann auch selber erfüllt. Aber ja, genau, das habe ich schon sehr krass nach dem Retreat gemerkt, wie sich das so, weil es auch die Sanftheit eigentlich, finde ich, glaube ich, gerade wenn man als Frau sozialisiert ist, ja in einem anderen Bereich auch ganz viel von einem erwartet wird, mhm, eben so in der Care-Arbeit, mhm, und so. Und bei...
Auch im Umgang auf der Arbeit, egal wo, ja, ja.
Genau, und die, also ich weiß nicht, ob du das Buch Toxische Weiblichkeit gelesen hast.
Nee, leider noch nicht.
Ja, da gibt es, ist ja ein Archetyp, ist die sanfte Frau. Da geht es ganz viel um Care-Arbeit eben und da sind auch schon sehr viele Sachen drin, wo man so denkt, ah ja, davon will ich mich gerne emanzipieren, dass ich die unbewusst reproduziere.
Mhm.
Und deswegen den Sanftheit irgendwie nochmal anders zu besetzen und quasi als was Gutes sich gegenüber zu fühlen und nicht als etwas Gesellschaftliches Erwartetes, wovon dann auch nur andere profitieren und nicht ich selber. Ja, fand ich irgendwie nochmal ganz, ja, hat mich auf jeden Fall weitergebracht nach dem Retreat.
Ja, ich glaube, mit Sanftheit geht ja auch, sich Zeit zu nehmen einher. Und Achtsamkeit. Und das tun wir mit uns selber auch so wenig. Und auch in der Sexualität. Deswegen hat ja zum Beispiel die Liebelei auch keine Vibratoren. Das ist auch ein Grund, dass wir uns auch für diesen Selbstakt echt Zeit nehmen. Und dass auch da eine Art von Vorspiel Platz haben muss. Weil nichts vibriert, weil die Kristalldildos einfach nicht vibrieren. Aber es ist ein wunderschöner Akt mit mir selber. Aber wie wenig machen wir das? Das ist so zwischen Tür und Angel. Und du würdest in den seltensten Fällen gerne Partnersex, so dieses in 2 Minuten irgendwie zwischen 2 Terminen oder keine Ahnung, irgendwie kurz machen. Ich glaube, da wärst du auch empört.
Ja, ich mein Körper wahrscheinlich noch mehr. Frag einfach noch einen nach neuen Träumen und neuen Visionen. Ich frage nicht nach der einen Sache, aber hast du noch so eine Vision, die du total gerne noch umsetzen würdest mit der Liebe?
Ist die eine Sache jetzt, nach der du nicht fragst, das Escort-Thema? Oder?
Was? Oh. Davon wusste ich noch nichts.
War mir nicht ganz klar. Ich habe beim Retreat mit ein paar Leuten drüber gesprochen gehabt.
Ah ja. Nee, das kannst du davon erzählen?
Was hast du denn gemeint?
Die Fummelei.
Ach so, ja, also genau, dann erstmal das, weil das läuft ja im Grunde schon seit unzähligen Jahren. Nee, nicht ganz 3 Jahre, man kann das schon noch zählen, aber so einfach mal für die Liebelei, warum du mir ja auch die Frage stellst. Ich habe es vorhin schon gesagt, sie entwickelt sich so mit, auch mit unseren Interessengebieten und ich glaube auch so mit Zeittrends und so weiter. Und wir sind ja mit den Produkten gestartet. Die weibliche Selbstliebe vor allen Dingen drehte sich ja alles um die Frau. Dann kamen die Kristalldildos, dann kamen die Workshops, dann habe ich die Workshop-Arbeit gemacht, dann sind die Paare mit rein, dann ging es also auch um Paarbeziehungen und um Liebe und Streitdynamik. Ich habe noch eine Ausbildung da damals gemacht, Sexualtherapeutin und Paartherapeutin. Und dann, wir hatten ja auch dieses Podcast-Projekt, wo es um Sexualität ging, die Fuck It List, das ist auch noch online.
Sagst du so, als wäre das Ding verlangt?
Ja, wir haben darüber wirklich auch nachgedacht, ob wir das Ding runternehmen. Wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Podcast auch schon am Ende gehabt und auch immer noch. Aber irgendwie ist ganz witzig, wir haben häufiger drüber gesprochen, ob wir das Ding runternehmen. Und irgendwie genau in diesen Zeiten begegnen wir Menschen, die dann sagen, boah, euer Podcast war so toll, warum macht ihr denn nicht mehr weiter? Aber ja, der war eine krasse Nummer, dieser Podcast. Ich stehe, glaube ich, seit Anbeginn von außen werde ich sehr häufig gespiegelt, dass ich so ehrlich bin und so authentisch und immer dieser Mut, wie kannst du so mutig sein, so ehrlich und authentisch zu sein? Und ich hatte bis zu dem Podcast eigentlich nie eine Negativerfahrung in dieser Seinsweise gehabt, sondern ganz im Gegenteil, immer meine Antwort, ich gehe mit diesem Vertrauensvorschuss rein und der wird eigentlich immer belohnt und dadurch erreiche ich eine Tiefe im Zwischenmenschlichen, unter der ich es eigentlich auch nicht machen möchte. Und dieser Podcast aber, der hat natürlich Menschen eingeladen, die mit der Liebelei nicht sehr viel, weiß ich nicht, bis dahin zu tun hatten. Und dann dazu einlädt, dass sehr viele Menschen die eigene Beziehung und das eigene Selbst bewerten und dann auch so damit nochmal so konfrontiert zu sein. Ich weiß, dass der Mensch leider so tickt, dass er für positive E-Mails sich nicht hinsetzt, sondern dafür, wenn er sich beschweren möchte oder auch Bewertungen. Ja, kennen wir auch alle, deswegen, ich kenne das selbst auch, aber es ist eigentlich ein trauriges Ding.
Ich finde es immer, ich wundere mich tatsächlich immer, wofür die Leute sich Zeit nehmen. Also,
ach, für Ablassen, da wird sich aber Zeit genommen.
Ja, also, aber wirklich, ich denke immer so, hä, warum? Warum verbringt ihr damit eure Zeit?
Naja, da fließt natürlich auch immer einige andere Unzufriedenheit mit rein wahrscheinlich. Und dann ist das ein gutes Ventil. Naja, deswegen dieser Podcast. Und wir haben auch ein Ladengeschäft in Berlin in der Grevestraße 12. Und wir basteln jetzt seit über 3 Jahren an einem Erotikhotel, das, was du gerade genannt hast, die Fummelei. Das ist allerdings ja der Arbeitstitel. Es wird ja jetzt heißen The Lovers, to be more international as well. Das 5 schöne, erotische, genau, ästhetische, spielerische, verschieden thematisierte, thematisch aufgebaute,
thematisierende,
sexy Räume bieten wird. Genau, und das wird wahnsinnig schön. Da sind wir auch gerade wieder sehr, sehr viel und basteln und bauen und sind jetzt wirklich so in den Endwehen. Der letzte Raum wird gerade gemeißelt sozusagen. Der ist komplett verspiegelt. Ich bin so gespannt.
Ich habe ein Foto gesehen mit Spiegel an die Decke.
Ah, die Spiegel an der Decke haben auch 2 Räume. Dieser Raum ist an der Decke tatsächlich nicht verspiegelt, aber alle Wände sind verspiegelt. An die Decke kommt rosa Plüsch. Und es gibt natürlich eine Sexschaukel in diesem Raum. Und dann kannst du dich von allen Seiten. Wir haben auch so kleine Nuppis gefunden, die du da dran noppen kannst an diese Wand, wo du dein Handy dran festhalten kannst. Das heißt, du kannst sogar noch ein kleines Filmchen dann drehen in dieser sehr einzigartigen Situation, die man, glaube ich, sonst nicht hat.
Nee.
Genau, also das läuft auch immer noch. Und ich glaube auch, dass dieses Projekt uns auch von neuen großen Projekten einfach auch immer noch fernhält. Weil die Liebelei läuft, dann gab es noch die Lastletter zwischendurch. Also es sind ja auch immer noch so klein, ich mache die Retreats, die Workshops, meine Musings, da kommen ja auch nochmal alle andere Sachen dazu. Aber es gibt natürlich Träume eigentlich für weitere Projekte. Und das eine, und das beschäftigt mich aber auch schon seit ein paar Jahren, ist die Sexarbeit. Und auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren im privaten Bereich. Früher hatte ich immer das Bild von diesen Tempelpriesterinnen, Frauen, die mit ihrer Sexualität heilen und dass das auch ein Aufbau ist, das und so weiter und so fort. Das hat sich für mich zum Beispiel gewandelt. So seit 3 Jahren bin ich eigentlich an der Idee, oder war ich an der Idee, einen schönen Männer-Escort zu kreieren, wo charismatische, intelligente, geschulte, sexuell geschulte Penismenschen Erlebnisräume anbieten. Also auch nicht nur rein, raus, essen oder irgendwie sowas, sondern ich habe mir das wirklich als sehr schöne Erfahrungsabläufe vorgestellt. Auch in der Verbindung eben mit einer Schule, die Akademie der guten Ficker. Weil, ja, also was auch bis heute noch in männlicher Sexualität existiert und vorherrscht, ist eigentlich gruselig.
Ja,
weil da sehr wenig Beschäftigung halt stattfindet. In der weiblichen Sexualität ist in den letzten 10 Jahren sehr viel passiert und wir reden darüber und da ist auch sehr viel Wille und so weiter, sich zu befreien und weiterzuentwickeln. Und bei Männern ist das irgendwie kein Thema und ich glaube, und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, weil Männer, ich sag jetzt immer Männer, damit aufgewachsen sind oder sozialisiert worden sind, dass sie natürlich sowieso immer die Allerbesten sind und absolut gar keine Fortbildung oder Tipps oder irgendwas da brauchen. Ungelogen, sogar alle meine männlichen Freunde, die ich habe, das sind sehr intelligente Menschen, kommen mir, holen schon Luft und ich sage sofort, ja, ich weiß, du bist sowieso der Allerbeste. Und das ist wirklich auch original, was sie sagen wollten. Das sieht es ja natürlich eigentlich. Eigentlich haben sie das ja gar nicht nötig. Und dann, weil ich habe vor 2 Jahren solche Oralanleitungen geschrieben für Mumus und für Pommels. Und dann ist immer so, ah, das brauche ich ja gar nicht, ich bin total gut drin. Und dann haben wir unser Treffen und dann so am Ende bei der Verabschiedung, ach, aber kannst du mir mal schicken? Ich guck da mal drauf, ne? Also ich kann das ja mal. Ich prüf das mal. Und das ist so eine Verdrehung, weil ich glaube, auf der anderen Seite existiert extrem viel Unsicherheit in dem Bereich, gerade für Männer auch.
Ja.
Und alle wollen wir eigentlich sehr gute SexualpartnerInnen sein. Männern ist es aber noch mehr sozialisiert, dass sie gute Könner da, die Frau 5-mal zum multiplen Orgasmus. Deswegen ist der weibliche Orgasmus im Porno ja auch so immens wichtig, weil dann, das ist das Prüfesiegel. Auch dieser Klischeewitz, der aber auch nicht von ungefähr kommt. bist du gekommen oder war es für dich auch so schön? Bist du, also, es, da hängt ja ganz viel Wunsch danach dran oder davon ab, gut zu sein im Bett. Aber gleichzeitig so viel Unsicherheit und dann aber wiederum nicht der Wille, sich damit zu beschäftigen, weil dann müssten sie ja praktisch sich eingestehen oder anderen eingestehen, dass sie vielleicht eventuell Verbesserungspotenzial haben. Womit Frauen tendenziell offenbar nicht so ein Problem haben, weil wir sowieso ständig erzählt bekommen, dass wir Mangelware sind, die irgendwas Neues und die sich irgendwie beweisen müssen und lernen müssen. Ja, und deswegen finde ich das eigentlich immer noch, vor allen Dingen die Akademie der guten Ficker, ein sehr wichtiges Projekt. Ich weiß noch nicht, wie ich die Männer da reinkriege.
Ja, auch schwierig vorstellen.
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass da eben großen Bedarf ist. Und mit dem Männer-Escort, da hat es vor 2 Monaten bei Zeit Online einen großen Artikel gegeben, wo eine Frau tatsächlich genau das gemacht hat, dass sie sich einen Sexarbeiter gebucht hat, auch aus diesem feministischen Aspekt heraus zu sagen, sie ist verheiratet, sie hat 2 Kinder, da passiert teilweise eben manchmal nicht immer so viel und der Wunsch irgendwie nach erotischer Begegnung. Und sie hat ihr eigenes Gehalt und sie kann sich das jetzt leisten und sie leistet sich das. Und das war für mich so eine Klatsche, weil die Kommentare sowohl bei Instagram als auch bei Zeit Online. Also natürlich ist das ein ambivalentes Thema und das ist zu diskutieren von verschiedenen Perspektiven, ohne Frage. Aber diese Kommentare waren vernichtend.
Ja,
und zwar ausnahmslos. Die Menschen, die Frauen vor allen Dingen, es waren vor allen Dingen Frauen, die es kommentiert haben, waren regelrecht angewidert und da war kein Millimeter für Diskussion oder Austausch. Und das dachte ich, wow, krass. Ich dachte, so langsam in der Hauptstadt sind wir an der Stelle. Ich habe auch mit vielen Frauen in den letzten Jahren drüber gesprochen und eigentlich hatte ich schon das Gefühl, dass das auch Interesse hat. Ja, also das ist so immer noch ein Thema, das mich reizt, männliche Sexualität und um auch Frauen bessere Erfahrungen damit zu bieten, weil ich bin auch immer wieder erschrocken. Ich bin jetzt Mitte 30, ich habe auch noch mit anderen Menschen geschlafen, Männern, die auch lange in Beziehung gewesen sind. Und ich denke eigentlich immer, dass Männer, die lange in Beziehung gewesen sind, von ihrer Partnerin ausgebildet wurden. Weil dann über die Zeit dann doch mal ein Gespräch stattfindet oder ein Feedback oder so, keine Ahnung. Und ich bin erschrocken, wie viel das offenbar doch einfach nicht stattfindet, weil die Kommunikation in dem Bereich so schwer ist.
Ja, total.
Und da sehe ich eigentlich schon echt Bedarf und auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich ja nicht in persönlicher Beziehung zu diesen Menschen stehe, die Ego-Verletzung auch sehr viel kleiner ist. Naja, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und ansonsten überlege ich über Ausbildungsformate auch für Frauen in dem Bereich anzubieten.
Okay, spannend. Jetzt hatte ich immer so zwischendurch, dachte ich, ja, da könnte ich was zu sagen, aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen.
Ja, ist auch ganz schön viel. Sorry.
Nee, kein Problem. Auf jeden Fall richtig spannende Sachen. Auf jeden Fall zu dem letzten, in Beziehungen, ja. Ich glaube, ich hätte da auch eher. Also, ja, ich verstehe die Idee von, die werden dann erzogen, so will ich es gar nicht nennen.
Vielleicht belehrt. Naja, eines Besseren. Ja, aber am Ende ist es eigentlich nur ehrlich.
Ja.
Woher sollen sie es auch wissen? Es ist so schwer, es gibt keine Kommunikation darüber.
Ja, und wenn man nicht mehr.
Es gibt dann Pornos, dann glauben sie, dass Pornos das. Und das ist ein wichtiger Kritikpunkt, aber der ist valide an Pornos einfach. Das ist da trotzdem dieser Fehlglaube. Und selbst wenn du dir selber sagst, ein Porno ist ein Porno und er hat mit der Realität nichts zu tun, wird der Blick trotzdem geeicht.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Und also es gibt so ein paar Pornomoves, da weiß ich sofort, die Menschen haben zu viele Pornos geguckt. No one would ever do that. Du hast zu viele Pornos geguckt. Und deswegen, ja, denke ich schon, das ist, und ja, und genau, du wolltest sagen, in Langzeitbeziehungen, wenn ein Austausch geschieht über vielleicht auch den weiblichen Körper und wie der grundsätzlich funktioniert. Jeder hat ja auch verschiedene.
Genau, aber auch dafür muss ja auch gegeben sein, dass die Gegenseite sich also auch mit der Sexualität auseinandergesetzt
voll,
hat. Ne?
Voll,
also irgendwie.
Voll.
Genau. Wenn ich das selber nicht tue, dann kann ich auch mit meinem Partner das nicht erforschen.
Absolut. Und das war und ist ja auch immer noch meine Arbeit und war es die ganzen Jahre, wo sich alles um weibliche Sexualität gedreht hat und dann halt um Paarsexualität oder um Paardynamik, weil Sexualität fängt natürlich nicht erst im Bett an, sondern schon ganz weit viel früher. Und vielleicht sind jetzt mal die Männer dran. Letzten Endes aber auch für die Frauen.
Ja, das muss, ja von beiden Seiten. Sonst. Ja, okay. Gut, wir kommen zu unseren letzten zwei Fragen.
Aha.
Die vorletzte Frage ist immer, gibt es ein großes Aha-Erlebnis oder so ein großes Learning oder auch sonst in der letzten Zeit, wo du so gemerkt hast, es hat sich was in dir bewegt, geschiftet oder für deine Arbeit?
Ja, darüber muss ich aber schon kurz nachdenken. Ja. Für mich war dieses Jahr, Anfang des Jahres, also dazu muss ich auch sagen, es ging mir ich hatte letztes Jahr ein ganz schön fettes Burnout. So, das hatte sich auch angekündigt, habe ich schön ignoriert, noch weitere 3 Projekte draufgewumst, wie man das so schön macht. Und ich weiß, es ist so ein bisschen Trend, also ich habe das auch ganz lange nicht so, aber es war schon, oder Erschöpfungsdepression, auf jeden Fall irgendwas in dem Bereich. Und ich habe dabei auch festgestellt, also, und da ist ja sehr viel, dann entsteht so viel Unzufriedenheit auch mit sich selbst und so weiter und so fort. Und dieses Jahr bin ich ganz irgendwie toll in das Jahr reingestartet und das hatte und mochte mich selber wieder so dolle und habe festgestellt, dass ich stolz auf mich selber war und dass das auch so viel mit Selbstliebe für mich zu tun hatte. Und das waren tatsächlich am Ende sehr einfache Sachen, meine Morgenroutine wieder zu etablieren und wirklich dran zu sein und mich zu bewegen, Podcasts rauszuschmeißen, weil alles, was so ständig uns eigentlich aus dem Moment herausholt, also diese Unpräsenz. Mhm. Ich habe wirklich, und ich hatte das Gefühl, ich konnte das Leben oder die Situation schlecht ertragen. Und ich habe da habe ich zum Beispiel auch großes Mitgefühl. Ich konnte das letztes Jahr nicht anders. Aber wenn wir, manchmal rutschen wir auch in diese Bequemlichkeit rein, uns die ganze Zeit belatschern zu lassen, aber auch nochmal zu merken, wie krass das die Psyche infiltriert und runterzieht. Weil ich glaube, wir am Ende nicht mehr präsent sind, nicht mehr genügend präsent sind. Und noch einmal mehr wirklich festzustellen, wie wichtig Präsenz ist. Und sich Zeit für die wichtigen Dinge zu nehmen. Und wenn die noch so klein sind, weil häufig sagen wir dann, ach, Meditation schaffe ich heute nicht. Oder kalt duschen ist ja eh ganz schön kalt. Oder keine Ahnung, wir finden ja ständig Ausreden. Und sich selber nicht mehr so ein bisschen raus, ja, sich selber nicht so zu veralbern. Und diese Präsenz zu finden und Rituale der Präsenz. Und wie gut das der Psyche tut.
Mhm.
Das war nochmal sehr schön. Und ich glaube eben wirklich diese auch stolz auf sich zu sein.
Hm. Witzigerweise war das kalt duschen wegzulassen ein Teil von Sanftheit von mir. Weil okay. Ich habe auch immer kalt geduscht und habe es auch total gefeiert, so 2-3 Jahre. Und dann, als es mir so schlecht ging, habe ich einfach, es war die Hölle für mich, dann kalt zu duschen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich dusche jetzt einfach wieder warm.
Ja, sicherlich.
Und so, es war einfach wieder gut so.
Wunderbar.
Genau, aber das auch so, weil dieses Kaltduschen auch sowas, also in meiner Insta-Bubble auch viel gefeiert wird und dann kriegt man das ja wieder so als, das ist, also es sind ja ganz oft auch so Lösungsverkäufe, du musst nur das machen und dann geht's dir wieder gut.
Ja, am besten ist es eine Pille.
Ja, im besten Fall das, aber in der Bubble, wo ich dann manchmal unterwegs bin, ist es dann doch irgendwie die Praxis oder das Kaltduschen oder dies und es ist ja, das merke ich auch immer wieder, es ist ja niemals die eine Sache. Oder das ist die eine Sache für ein Jahr
ja.
Und dann muss man wieder gucken, ist es
genau.
Immer noch oder ist es was anderes?
Genau, im Grunde ist es ein ayurvedischer Ansatz. Die verschiedenen Mittel sind für verschiedene Menschen und zu verschiedenen Zeiten
ja,
in anderen Bedeutungen
ja.
Und
ja,
auch
ja.
In anderen Dosierungen. Und auch das hat ja was mit Achtsamkeit und mit Präsenz zu tun, das überhaupt erst zu fühlen und zu spüren. Was brauche ich gerade oder was tut mir gut?
Ja, und da und dann auch wieder nicht in was sehr Menschliches, ja, in so ein Vergleichen zu gehen, sondern eben zu sagen, okay, das ist für mich gut und für die nächste Person ist auch wieder was anderes gut.
Ja.
Ne? Und nicht dann auch, manchmal neigt man dann ja auch dazu, das für sich gefunden zu haben und dann rät man das
ja,
gegen
ja.
allen anderen und
ja, ja.
sich auch da nicht
ja,
so
ja.
drin zu verlieren.
Aber wie häufig mir letztes Jahr gesagt wurde, nimmst du B12-Tabletten?
Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, kennst du das Märchen der kleinen Meerjungfrau?
Das ist traurig.
Aber kennst du es?
Ja.
Und die letzte Frage ist, an diesem Entscheidungspunkt, wo sie sich entscheidet, gibt sie ihre Stimme
ja.
und ihre Beine auf.
Ja.
Was würdest du ihr raten?
Gibt sie ihre Stimme oder ihre Beine auf?
Sie gibt beides auf
für ihn.
Um bei ihm zu sein.
Na, no way. Nein. Okay. Das ist ein sehr madiger Deal.
Okay, also einfach nein und im Wasser bleiben.
Ja, natürlich. Warum auch nicht? Eigentlich ist es ihre Heimat. Also ich verstehe den Wunsch nach dem Neuen und nach der Liebe. Aber ich bin der Überzeugung, dass sie auch im Meer einen tollen Genossen findet, mit dem sie sich dann auch, dem sie auch was zu sagen hat und der ihre Stimme, weil es ist, natürlich ist das ja sinnbildlich. Hallo, ihr werden die Beine genommen, sie kann sich nicht fortbewegen, sie ist absolut schon unselbstständig in dem Bereich und dann kann sie auch nicht mal sprechen.
Denn sie kriegt Beine.
Sie kriegt, ja, nee, genau, andersrum.
Aber sie kann nicht sprechen.
Aber sie kann nicht, nee,
ich
genau.
Ich finde es, genau, ich finde es auch
sehr. Darauf wollte ich eigentlich vor allen Dingen, und das Wichtigste ist ja, diese weibliche Stimme zu nehmen. Und das ist dafür so, also es ist ja total sinnbildlich. Und nein. Kein wunderschöner Prinz darf mir den Mund verbieten. Nein.
Sehr gut. Ich glaube, du bist die Erste, die so eine ganz klare Meinung dazu hat. Ach.
Sie findet einen wunderbaren Meerjungen Mann. Heißen die dann so?
Ich weiß auch nicht, ich habe letztens so ein Reel gesehen, da hieß es mehr Jungfrau, mehr alt.
Ja, ich habe auch wahrscheinlich, aber das ist schon wieder sexistisch.
Ja, das stimmt. Ja, okay, wir kommen zum Schluss. Vielen Dank, dass du da warst und diese erste Runde mit mir durchgemacht hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern und wir sind gespannt, wie es weitergeht bei beiden Seiten und ja, wir wünschen dir ganz viel Erfolg für die nächsten Projekte.
Dankeschön, dir auch.
Tschüss.
Tschüss.